übers Hören, Reden und den Zorn. Wenn wir Jakobus lesen, sollen wir immer im Auge behalten, das Ziel ist, dass wir vollkommen werden. Reife, erwachsene, liebesfähige Menschen, die wissen, was gut und böse ist, die das Gute tun und das Böse meiden. Er wirkt oft streng in seinen Worten, wenn man so liest, so, du sollst nicht. Das geht so eins nach dem anderen. Er gibt Anweisungen, da gibt es gar keine Diskussion. Was mir aber aufgefallen ist, er baut auch eine sehr innige Beziehung auf zu seinen Zuhörern. 14 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe, steht da drinnen, liebe Brüder, meine lieben Brüder. 14 Mal. Vielleicht ist das, Juden haben immer Zahlensymbolik, hat das auch eine Bedeutung, 2 mal 7. Und es gibt eine Reihe von Verheißungen drinnen. Bei allem, du sollst, heißt es dann bei den Verheißungen auch immer wieder, und Gott gibt das denen, die ihn lieb haben. Nicht so sehr, die seine Gebote halten, sondern die ihn lieben, die ihn lieb haben. Und ein großes Anliegen ist dem Jakobus auch, dass wir wissen. 5 mal mindestens kommt das Wort, also eigentlich kommt 6 mal vor, und in der Begrifflichkeit noch öfter. Wir sollen wissen. Glaube ist nicht so ein, ja, es könnte sein, sondern wir sollen wissen. Und auch unser heutiger Text beginnt mit, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder. Noch ein Ding ist dem Jakobus ganz wichtig, Glaube und Handeln müssen im Einklang stehen. Darüber werde ich wahrscheinlich das nächste Mal in 4 Wochen mehr sagen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich habe selber versucht, die letzten Monate zu praktizieren. Ich habe jetzt einmal geschätzt, ich glaube, ich habe den Jakobusbrief jetzt in den letzten 3 Monaten ungefähr so 70, 80 Mal durchgelesen. Und trotzdem denke ich mir immer wieder, ich verstehe es noch immer nicht, das ist so viel da drinnen. Und ich bin immer noch ein bisschen verloren. Aber da habe ich mir gedacht, das sind so 3 Grundprinzipien der Kommunikation. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft mit 2 Freunden aus einer jungen Erwachsenengruppe zusammengelebt. Und dann haben wir in dieser Gruppe einmal berichtet. Wir haben unser Leben versucht zu gestalten und haben also erzählt, ja, wir stehen in der Früh um 6 auf, um dann gemeinsam stille Zeit zu machen, zu beten, Bibel zu lesen, auszutauschen. Ich hatte das kaum gesagt, da haben schon 2, 3 gesagt, wieso muss man um 6 Uhr in der Früh aufstehen? Ich kann auch Christ sein, wenn ich länger schlafe und das ist doch ein Blödsinn und das muss nicht sein. Und dann hat es eine heftige Diskussion gegeben, einige Leute haben sich da sehr echauffiert. Die 3 Prinzipien wurden verletzt. Das erste ist, sie haben nicht gut zugehört. Wir haben nicht gesagt, ein Christ muss um 6 Uhr aufstehen. Wir haben gesagt, wir stehen um 6 Uhr auf. Das ist ein großer Unterschied. Das zweite ist, nicht gezögert mit dem Reden. Nicht nachgedacht, einfach rausgeplatzt und dann auch noch dem Zorn als 3. freien Lauf gelassen. Das ist so typisch, das erlebt man oft. Man sagt etwas, man hat kaum ausgeredet. Die Gerda hat es auch so vorhin so schön gesagt. Ich höre nicht richtig zu und bei der Hälfte unterbreche ich. Ja, und schon ist man wieder in irgendeinem Streit drinnen. Wie viel geht in Beziehungen zu Bruch, weil wir uns nicht an diese 3 einfachen Grundprinzipien halten? Wir sind viel zu schnell mit Worten, wir hören nicht gut zu oder nicht genau zu. Mit Antworten, Rechtfertigungen sind wir viel zu schnell. Und wir lassen unserem Ärger und Zorn freien Lauf. Dadurch verletzen wir einander, sehen Streit, Zwietracht, kränken, demütigen einander und es ist dann oft schwer, die Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, die auf diese Weise vielleicht gestört wurden. Manchmal gelingt es gar nicht mehr. Schnell zum Hören. Das heißt, wir sollen einmal als erstes eine Bereitschaft entwickeln, gut zuzuhören. Jakobus sagt, entwickelt eine Haltung der Freude. Und hier könnte man sagen, entwickelt eine Haltung des Zuhörens. Es gilt, ich werde auf 3 Punkte eingehen, aber zuerst, der erste Punkt ist, den Mitmenschen zuhören. Den Mitmenschen. Also in der Kommunikation untereinander. Beim Wahlkampf heuer im Sommer konnte man wieder mal sehen, wie lästig es ist, wenn Menschen einander nicht ausreden lassen. Es ist unhöflich. Als Zuhörer bekommt man nicht wirklich kann man nicht wirklich gut zuhören. Aber wahrscheinlich diese mediale Inszenierung der Wahlen ist offenbar nicht daran interessiert, diese Grundprinzipien einzuhalten. Im Gegenteil, es gilt wahrscheinlich als besonders volksnah oder es ist ein Zeichen von, ich weiß nicht, von Durchsetzungsvermögen, wenn man möglichst häufig und heftig den anderen unterbricht. Aber gutes Zuhören kann man lernen. Gutes Zuhören geht auch ein bisschen in die Tiefe. Da gibt es diese drei berühmten Fragen. Was sagt der, der redet? Was meint er? Das ist unter Umständen was anderes als das, was er sagt. Und dann gibt es noch eine Ebene, was will er? Das kann noch einmal etwas anderes sein. Naja, und dann gibt es noch den, der zuhört, den Hörer. Da ist die Frage, was hört er? Aber dann ist die Frage, was will er hören? Das kann auch mit dem zusammenhängen, was derjenige, der redet, sagt. Und dann ist noch das Dritte, was macht der Zuhörer damit? Und da bin ich als Zuhörer gefordert. Ich meine, dass das Zuhören ein Spiegel davon ist, wie wir unsere Beziehungen leben oder sehen. Die meisten Ehemänner kennen ja wohl jene gefürchteten Worte, die die Frau so ganz harmlos dahin sagt, ach, der Mistkübel ist wieder einmal voll. Was sie sagt, ist ganz einfach, der Mistkübel ist voll. Aber was meint sie? Das wieder einmal suggeriert wahrscheinlich, Schatz, du könntest ein bisschen mehr im Haushalt mithelfen. Bisschen aufmerksamer sein. Naja, und dann gibt es möglicherweise noch ein, ja, was will sie? Sie will natürlich, dass er mit dem Mistkübel geht und den ausleert. Es könnte aber noch etwas Tieferes drinnen sein in dem, was sie will. Sie will vielleicht hören, Schatz, liebst du mich eigentlich noch? Du hilfst so gar nicht mehr mit. Das könnte drinnen sein, muss nicht sein, aber könnte sein. Zeigst du mir noch deine Liebe durch diese kleinen praktischen Dinge, wie seinerzeit der erfahrene Ehemann natürlich liest gerade in der Zeitung einen hochinteressanten Artikel über die Vorwahlen der, die Kandidaten der Vorwahlen in Burkina Faso und eigentlich hört er nicht so genau zu, aber er kennt seine Frau gut genug, dass er weiß, da ist jetzt irgendein Vorwurf und er soll jetzt irgendwas tun. Er will aber jetzt nicht sich dieser Sache stellen, er will das jetzt nicht hören und dann antwortet er sachlich, völlig korrekt, nur halt bei der Sache. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Immerhin ein aufmerksamer Mann, ne? Jetzt wird sie etwas direkter. Schatz, findest du nicht, dass du auch mal im Haushalt mithelfen könntest und nicht immer nur Zeitung lesen? Das ist jetzt ein handfester Vorwurf und jetzt muss er von seiner Zeitung aufschauen und sich doch zur Wehr setzen. Ich helfe so viel mit. Unlängst habe ich sogar Staub gesaugt. Ja, ja, sagt sie, das war vor 3 Wochen und auch erst, nachdem ich dich 5-mal gebeten habe. Nie hilfst du von selbst mit. Jetzt fühlt er sich angegriffen, ungerecht beurteilt, hat vielleicht sogar ein bisschen ein schlechtes Gewissen, geht zum Gegenangriff über und du machst mir immer nur Vorwürfe und so weiter. Und so ein Streit geht relativ rasch los. Wegen eines vollen Mistkübels möglicherweise. Aber es sind eben die Dinge des Alltages, in denen wir gut miteinander auskommen oder streiten. In denen wir uns bewähren oder versagen. Das ist unser Leben. Wir haben kein anderes. Wir können uns auch nicht in einem anderen Leben bewähren, nur in diesem. Und das können wir ja nützen. Jakobus sagt, erachtet es für Freude, dass solche Probleme entstehen. Und wieder haben wir diese drei Grundprinzipien. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Langsam zum Zorn. Wenn jeder das beachtet, wie Jakobus sagt, jeder sei schnell zum Reden, dann kommt es ja gar nicht so weit. Wie hätten Sie anders reagieren können? Schnell zum Hören, einmal begreifen, was geht im anderen vor? Was will er? Reflektieren vielleicht? Warum will ich jetzt so reagieren? Warum bin ich jetzt heftig? Warum wäre ich zornig? Wegen eines Mistkübels. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn hilft uns, ruft uns vielleicht, fordert uns heraus, in uns hineinzuhören. Ich will reagieren, aber dann stopp. Warum will ich jetzt so reagieren? Was steckt in mir drinnen? Und das ist die zweite Art zu hören. Das erste war, dem Mitmenschen zuzuhören. Und das zweite ist, in mich hineinzuhören. Was ist in meinem Herzen? Vielleicht merkt der Mann in unserem Beispiel, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er wirklich ein bisschen mehr helfen könnte. Die Frau merkt vielleicht, dass sie sich vernachlässigt fühlt, kann das einmal ansprechen. Oder sie kann reflektieren, ob sie vielleicht von ihrem Mann zu viel erwartet. Diese Vorwahlen sind vielleicht doch was sehr Wichtiges. Oder ob das, was sie erwartet, vielleicht doch gerechtfertigt ist und dass sie einmal darüber ruhig reden können. Das, was wir spontan rauslassen, das, was spontan aus uns rauskommt, kann ein wichtiger Hinweis auf unsere wahren Motive sein. Was steckt in mir drinnen? Warum will ich das jetzt so sagen? Und wenn Zorn in uns aufsteigt, dann kommt meistens noch viel Tieferes wird sichtbar. Dann wäre es sicher an der Zeit, innezuhalten und fragen, warum werde ich jetzt so zornig? Ist das eine Sache, wo das gerechtfertigt ist, zornig zu werden? Oder ist da in mir irgendetwas Unaufgearbeitetes drinnen, mit dem ich mich einmal beschäftigen sollte? Und dann werden wir wahrscheinlich auch viel in uns entdecken, das Jakobus mit Unsauberkeit und Bosheit bezeichnet. Egoismus, Rachsucht. Das kann ganz viele Sachen sein. Vielleicht bin ich gekränkt worden vom anderen. Jetzt will ich ihn auch ein bisschen so spüren lassen. Was immer es sein kann. Und dann sagt Jakobus, darum legt ab alle Unsauberkeit und Bosheit. Das ist eine Chance, dass wir begreifen, hoppala, in mir sind Dinge nicht in Ordnung. Legt das ab. Wir können zu Jesus gehen, wir können um Vergebung bitten, wir können miteinander auch Dinge ausräumen. Wir können sagen, du Schatz, es tut mir leid, dass ich jetzt so heftig geworden bin, aber irgendwas schwingt da in mir mit, immer wenn du so redest. Das sind so ganz praktische Dinge. Und da bitte ich dich auch um Hilfe und Vergebung und da muss ich dran arbeiten. Vielleicht kannst du mir da auch helfen. Ich habe mir gedacht, an dieser Stelle mache ich einen Einschub. Der Jakobus geht ja immer wieder kommt er auf die Themen zurück, reißt Dinge an, so als Überschriften, bringt dann was anderes, ist so Klammern, sehr viel wie in der jüdischen Weisheitsliteratur. Wer das Buch der Sprüche ein bisschen kennt, das ist auf den ersten Blick ein ständiges Hin und Her und so eine lose Aneinanderreihung von Sprüchen. Aber wenn man sich viel mit dem beschäftigt, merkt man, da gibt es schon auch innere Zusammenhänge. Es erfordert aber viel Zeit. Und jetzt kommt im dritten Kapitel beim Jakobus ein eigener Abschnitt nur über die Zunge. Ein unglaublich bildhafter Abschnitt. Ich habe versucht, das zu gliedern und habe mir gedacht, ich kann daraus was herausarbeiten, aber ich habe es dann gelassen. Das ist über eine halbe A4-Seite geworden, die einzelnen Bilder und Zuordnungen und Kategorien. Ich werde jetzt nur einen ganz, ganz kurzen Überblick machen. Es spricht fast für sich selbst. Man kann das mit dem Verstand fast nicht erfassen. Jakobus bringt das mit so vielen Bildern, dass man es einfach mit dem Herzen versteht. Worum es geht, ist vordergründig das Reden, die Zunge. Aber es geht in die Tiefe, es geht um das, was im Herzen ist. Das Reden ist nur die Oberfläche. Jesus hat gesagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist Matthäus 12, 34. Und das gilt sicherlich im Positiven wie im Negativen. Wenn unser Herz voll Liebe ist, kommt das heraus. Wenn unser Herz voll Hass und Zorn ist, kommt auch das heraus. Und Jesus sagt weiter, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Matthäus 15, die Verse 18 bis 20. Das Ziel, sagt Jakobus, ist Vollkommenheit. Und Vollkommenheit, lesen wir hier, ist, wer die Zunge im Zaum halten kann, der kann den ganzen Leib im Zaum halten. Der ist vollkommen. Unser Herz ist rein, wenn wir die Zunge kontrollieren können. Dann können wir unser Herz kontrollieren. Und dann gibt es drinnen keine bösen Gedanken, die dann beim Mund herauskommen. Die Bosheit, sagt Jakobus, da drinnen kommt von unten. Sie ist von der Hölle, ist die Zunge angezündet, sagt er ganz drastisch. Es ist offenbar ein ganz wichtiges Thema, die Zunge, das Reden. Wir sind aber aufgerufen, gut zu denken, über unsere Worte zu herrschen. Und wenn wir böse Gedanken im Herzen entdecken, die nicht zuzulassen. Jesus, den Heiligen Geist zu rufen. Sprache, Denken, Verstand, das ist das entscheidende Merkmal, mit dem wir uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Das macht uns zu einem Gegenüber Gottes. Gott spricht zu uns. Ich habe im Sommer, glaube ich, vor dem Sommer über das Wort Gottes geredet, das lebendige Wort Jesus Christus und das Geschriebene. Gott bindet sich an das Wort. Er nimmt uns so ernst, dass er nicht so schnipp in unsere Herzen kommt oder plötzlich hereinkommt, sondern er gibt uns sein Wort, das geschriebene Wort, und er ruft uns, dass wir hinausgehen und den Menschen das erzählen. Und so verbreitet sich das Evangelium, indem wir die Worte, das Wort Gottes hören und annehmen. Aber das, was von Gott her funktioniert, funktioniert auch von der Tiefe her, von der Finsternis her. Die Welt ist voller böser, falscher, irreführender Worte. Es ist so viel Verblendung. Die ganze Welt, sagt Jakobus, ist angezündet von der Zunge, von Hass, von Neid, von den großen Irrtümern der Menschheit, all die Ideologien und Irrlehren. Ich erwähne nur die Idee, alles Leben sei zufällig entstanden. Nach allem, was wir vom Universum wissen, würde jeder Mensch mit klarem Verstand sagen, das ist doch Unsinn. Und doch beschäftigen sich ganze Wissenschaftszweige damit und alle, fast alle sagen, ja, das Leben ist zufällig entstanden. Oder, ja, und wer da was das hinterfragt, ne, der ist lächerlich und ein Fundamentalist, unwissenschaftlich, wird nicht ernst genommen. Oder die Gender-Ideologie. Die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau seien irrelevant, wird dort gelehrt. Das Geschlecht ist rein gesellschaftlich definiert. Du kannst dir dein Geschlecht selber konstruieren, wie du willst. Das hat uns halt die Geschichte oder die Kultur lehrt uns das. Und das müssen wir abschaffen. Das Offensichtliche wird einfach bestritten. Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist nur konstruiert, gibt's nicht. Und immer mehr Menschen glauben das. Fasziniert mich. Alle Erkenntnisse der Genetik. Und in den letzten 10, 20 Jahren wurde unheimlich viel erkannt, auch wie groß physiologisch die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind. All das wird weggetan. Ja, das ist irrelevant. Das ist nur gesellschaftlich konstruiert. Und die anderen sagen, werden diffamiert. Das sind alles Lügner und die zitieren falsche Studien. Vorgestern war so eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Ich wäre sehr gerne hingegangen, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft, weil dann hätte ich heute hier nicht predigen können. Aber meine Frau war dort und meine Mittlere. Und die haben erzählt, es war ganz interessant. Aber die Vorträge wurden massivst gestört von Gender-Ideologen. Es wurde ständig Lärm gemacht, Fenster geklappert, die Leute sind durch den Raum gegangen, haben gelacht, haben zwischengerufen, Buh gerufen und so weiter. Man versuchte, die Redner nicht zu Wort kommen zu lassen, mit allerlei Aktionen zu übertönen. Die Meinung der anderen darf gar nicht gesagt werden. Schnell zum Hören? Das ist keine Kategorie. Das, was die sagen, ist böse, das darf gar nicht gesagt werden, das darf man auch gar nicht hören. Die Anja hier aus unserer Gemeinde hat, die jetzt in Südafrika ist, hat im Rahmen ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit eine Umfrage über die Haltung von Baptisten zum Thema Homosexualität durchgeführt. Und eine wenig überraschende, für mich, Erkenntnis ist, je jünger, umso positiver und offener ist die Haltung dazu. Wir haben viele Jahre Beeinflussung in diese Richtung, dass das alles normal ist und dass das gut ist und so weiter. In den Medien, in den Schulen, überall wird das uns beigebracht. Subtil, offen und auch mit Gewalt. Ja, wenn man etwas oft genug hört, die jüngere Generation hat das einfach kaum anders gehört. Dann glaubt man es. Was wir oft genug hören, glauben wir. Egal, wie falsch das sein mag. Die ganze Welt ist angezündet, sagt Jakobus, von der Zunge, von der Sünde, von der Bosheit von unten. Das ist eine erschütternde, eine ernüchternde Erkenntnis. Und es ist kein Platz für Kulturoptimismus. Und umso wichtiger ist es, dass wir gut überlegen, was wir reden. Und für mich ist es immer ein Zittern und Bangen, wenn ich hier herauskomme. Herr, habe ich jetzt wirklich Worte, die von dir kommen? Sage ich wirklich die Wahrheit? Sage ich wirklich das, was du sagen willst? Oder habe ich jetzt auch wieder irgendeine Verblendung in mir? Das Dritte ist, jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Der Zorn gehört zu den besonders starken Gefühlen. Vorige Woche haben wir als Familie eine Komödie angeschaut, das Konzert von Hermann Bahr, 1909 geschrieben. Auf einer Laienbühne, eigentlich ein lustiges Stück. Da gibt es einen abgrundeitlen Pianist, der von seinem Haufen von Schülerinnen, die nennt er immer die Gänse, sind zwar alle schon erwachsen, aber ziemlich pubertär in ihrem Verhalten, so wie er selber. Der wird so umschwärmt, dass der Unterricht immer wieder statt am Klavier im Bett stattfindet. Und als die Sache einmal zu öffentlich wird, beschließt seine Frau, ihn zu stellen und reist ihm dann nach auf die Berghütte, wo er sich da immer mit seinen Schülerinnen zu vergnügen pflegt. Er sieht dort dann seine Torheit aus, da gibt es viele lustige Verwicklungen und so und schwört hoch und heilig, sich zu ändern, was im Anfang auch wirklich gelingt. Er bemüht sich sehr, bis er dann zuletzt der Werbung einer seiner Schülerinnen mit den Worten erliegt: Ich kann nicht anders. Ja, das Stück war lustig mit vielen kleinen Gags und so, und doch blieben wir sehr betroffen zurück. Und der Protagonist bringt nicht die Kraft auf, sich zusammenzureißen, fest zu werden. Ein erschütterndes Bild menschlicher Unfähigkeit und Unreife. Das macht diese Komödie eigentlich zu einer Tragödie. Meine liebe Frau, kennt sie ja, sie ist eine sanfte Frau, aber wenn die mal zornig wird, und bei diesem Thema Ehebruch, Verharmlosung des Ehebruchs, da kann sie sehr zornig werden. Dann ist es so wie so ein Vulkan, der kurz vorm Ausbruch ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir saßen dann im Auto auf engem Raum beisammen, waren alle ganz still, Sabine ist gefahren, sie hat sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. Und ich neben mir immer diese Glut. Ja, so. Aber ich wollte unbedingt mit den Kindern reden, weil ich immer gedacht, das müssen wir jetzt besprechen, das können wir jetzt nicht so stehen lassen, so alt sind ja zumindest unsere Jüngste auch noch nicht. Und die Kinder waren zum Teil auch ein bisschen verunsichert. Dann habe ich ganz zaghaft begonnen und habe also einfach versucht, mit den Kindern zu reden, dass, was da so stark zum Ausdruck gekommen ist, diese Unfähigkeit des Menschen zum Gutsein, dass wir Gottes Hilfe brauchen und so weiter, aber auch, dass Ehebruch eben nicht einfach nur so harmlos ist. Das ist ernst, wie viele Verletzungen, wie viele Kränkungen, wie viel Leid da drinnen war, wie viel Unreife in diesen Charakteren. Meine liebe Frau hat dann immer wieder gesagt, aha, so kann man das auch sehen, aha. Sie hat sich dann auch ein bisschen beruhigt. Ich finde, der Zorn meiner Frau über diesen lockeren Umgang mit Ehebruch ist völlig in Ordnung. Der Zorn ist etwas, was der großen Weisheit Gottes entstammt. Auch über dem Gefühl des Zornes steht Gottes Urteil am Anfang der Schöpfung. Alles war sehr gut. Das Problem entsteht nach dem Sündenfall. Denn dann wurde der Zorn genauso wie alles andere zum Problem. Und Jakobus kann sagen, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Unser Zorn tut Unrecht. Aber Zorn an sich, ein heiliger Zorn, ist kein Problem. Und Jakobus sagt auch nicht, seid nicht zornig. Er sagt, seid langsam zum Zorn. Das ist auch ein großer Unterschied. Wir dürfen zornig sein. Zorn ist ein ganz, ganz starkes Gefühl. Es gehört zu den ganz starken Gefühlen, die wir kaum kontrollieren können. Und er ist sehr wichtig. Zorn, sagt uns, ist eine Reaktion darauf, wenn wir in die Enge getrieben werden. Das sieht man auch in der Tierwelt. Tiere, die zornig werden. Ein Bär, den man in die Enge treibt, den man angreift. Zorn dient unserem Schutz. Zorn weckt Kräfte, unglaubliche Kräfte. Zorn überwindet die Angst. Wenn er mal so richtig zornig wird, dann tut man Dinge, die man nie sich trauen würde, wenn man darüber nachdenkt. Manch ein Sportler hat, weil er zornig geworden ist, dann doch den Wettkampf gewonnen, weil das einfach Kräfte mobilisiert. Zorn ruft uns und macht uns fähig zum Kampf. Jemand will meine Identität, meine Integrität zerstören. Es gibt auch den Zorn für andere. Wir fühlen mit, wenn andere ungerecht behandelt werden. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, kommt Zorn auf. Holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Ja, da steckt was Richtiges dahinter. Es ist ungerecht. Wenn die einen viel haben, die anderen wenig, die einen den anderen das wegnehmen, das ist ungerecht. Nur des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Daher langsam zum Zorn. Eine wahlwerbende Partei hat da heuer im Sommer eben mit diesem Slogan versucht, holen Sie sich, was Ihnen zusteht, mit diesem Slogan versucht, Stimmen zu gewinnen. Ich finde es wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Der dann später abgesetzte Berater sagte, wir müssen Emotionen aufbauen. Die Emotion, das Feindbild derer, die viel haben. Das ist im Profil kolportiert worden. Zorn auf andere, auf die Reichen, auf die Juden, auf die Ausländer oder auf die Abtreibungsgegner. Zorn. Ja, und das wird geschürt. Aber wenn es gibt diese Ungerechtigkeit, aber wenn der Mensch sich zum Richter erhebt, wenn der Mensch sich selber zu nehmen beginnt, was er meint, das ihm zusteht, dann endet das meist mit Blut und Tränen. Und das hat uns die Geschichte des 20. Jahrhunderts in ganz großem Maße gelehrt und gezeigt. Und da ist es wirklich ein Umgang mit Feuer, und ich bin sehr froh, dass diese Kampagne abgesagt wurde, dass auch wahrscheinlich in Österreich doch viele Leute, dass das eher nach hinten losgegangen wäre, dass viele Leute das nicht gewollt haben, hätten und dass man das auch eingesehen hat in den Parteizentralen. Es gibt nur einen adäquaten Umgang mit dem Zorn. Seid langsam zum Zorn. Es gibt Situationen, wo wir zornig sein dürfen, aber das muss gut überlegt sein. Und es ist notwendig, dass wir uns beherrschen. Das ist Reife. Muss unter Gottes Herrschaft gestellt werden, so wie alles andere, der Zorn. Dann kann er zur Kraftquelle und zum Segen werden, wenn Menschen für Gerechtigkeit kämpfen, ohne selbst ungerecht zu werden. Viel Gutes ist aus dem Zorn von Menschen entstanden, die den Zorn Gott untergeordnet haben, über die Ungerechtigkeiten der Welt. William Wilberforce war zornig über die Sklaverei, über das, was im eigenen Land passiert ist, was seine Landsleute gemacht haben. Und er hat jahrzehntelang gekämpft, er hat sein Leben dafür eingesetzt, die Sklaverei abzuschaffen. Und 3 Tage vor seinem Tod hat das britische Parlament beschlossen, weltweit dafür zu kämpfen, die Sklaverei abzuschaffen. Er hat das noch erfahren und ist im Frieden aus der Welt gegangen. Und ich kenne die Gründerin von Herzwerk, eine wunderbare Frau, die hat einen großen Zorn im Herzen, hat sie mir mal erzählt. Über dieses himmelschreiende Unrecht, das den Frauen in der Prostitution angetan wird. Und das ist für sie eine unglaublich starke Motivation, sich für diese armen Menschen unermüdlich einzusetzen. Zorn kann so eine Triebkraft sein, wenn er Gott ausgeliefert wird. Wenn wir ihn in konstruktive Bahnen lenken. Und Gott selbst ist zornig. Lest einmal die Bibel von vorne nach hinten durch, wie oft von Gottes Zorn die Rede ist. Wie oft von Gottes Zorn die Rede ist. In der Offenbarung sah Johannes Engel und Menschen Gott loben für seine gerechten Gerichte, die aus seinem Zorn über die Bosheit der Menschen erwachsen. Aber er hält seinen Zorn in Grenzen. Zuallererst richtet er den Zorn nicht einmal gegen uns Menschen, sondern er kommt selber in die Welt, wird Mensch, lässt sich umbringen. Der ganze Zorn Gottes wird auf Jesus hingeworfen, damit wir Freiheit haben können, damit wir Vergebung haben können, damit wir leben können. Und auch jetzt hält er seinen Zorn zurück. Es gibt so viel in der Welt, wo ich mir denke, es ist unglaublich, wie geduldig Gott ist. Aber er hält seinen Zorn immer noch zurück, aus Liebe und weil er sagt, ich habe meinen Zorn auf Jesus geworfen. Und solange noch irgendeine Möglichkeit besteht, dass ein Mensch das erkennen kann, wartet er, bevor er wirklich Schluss macht, sozusagen mit der Bosheit in dieser Welt. Und so kämpft er mit einem liebenden Zorn für uns Menschen, nicht mit blindwütigem, hasserfüllten, zerstörerischem Zorn, der alles kaputt macht, so wie Menschen das allzu oft machen. Ich habe gesagt, es gibt 3 Arten zu hören. Das erste war, auf die Mitmenschen zu hören. Das zweite war, in uns hineinzuhören. Und es gibt noch ein drittes, auf Gott zu hören. Und Jakobus sagt hier, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in eure Herzen gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Nehmt das Wort an mit Sanftmut. Ich habe gesagt, in dem, was wir sagen, was wir an Zorn in uns herauskommt, erkennen wir, was wirklich in uns ist. Und darum sollen wir unsere Gedanken reinigen, die Bosheit ablehnen. Das können wir, denn Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er gibt uns den Willen und auch die Kraft durch seinen Geist dazu. Und wir sollen vor allen Dingen sein Wort mit Sanftmut annehmen. Ich erinnere mich an ein Erlebnis auf Schloss Klaus, war ich ganz jung im Glauben, wenige Jahre, auf einer christlichen Tagung unter Peter Wiegand, mein ganz, ganz großes Vorbild im Predigen und Reden und wird noch 100 Jahre dauern, dass ich vielleicht ein Zehntel seines Niveaus erreiche, aber er hat wieder mal einen seiner fantastischen Vorträge gehalten. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es war eine große Ernsthaftigkeit und ich war wieder mal hingerissen von der Klarheit, von der Tiefe, aber auch von der Ermutigung und von der Herausforderung an uns. Ich war ganz hingerissen und das hat in mir noch so nachgeklungen. Da kam eine Bekannte, die auch dort war. Was muss ich mich hier so anschreien lassen? Habe ich das nötig? Und was bildet sich der eigentlich ein davon? Ich war ganz konsterniert. Ich habe mir gedacht, das war doch unglaublich toll, wie der jetzt Gottes Wort da ausgelegt hat. Nehmt das Wort an mit Sanftmut. Auch das Wort, das uns vielleicht nicht so gut gefällt. Nehmt es an mit Sanftmut. Das Wort ist das Evangelium, die Botschaft von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Und dieses Wort ist auch Gottes Ordnungen, Gottes Gesetz, seine Anforderungen, die er an uns stellt, seine Weisheit, die er uns sagt, so wird euch das Leben gelingen und so wird das Leben nicht funktionieren. Das sollen wir mit Sanftmut annehmen, auch wenn Gott einmal den Finger vielleicht darauf legt, dass wir uns ändern müssen, dass das, wie ich denke, wie ich rede, wie ich handle, in dieser einen Sache absolut nicht in Ordnung ist. Und das tut er manchmal. Das kann wehtun. Aber nehmt das Wort an mit Sanftmut und streitet nicht gegen Gott. Gott weiß, was gut ist. Und sein Wort, das in uns gepflanzt ist, sagt Jakobus, hat Kraft. Und zwar hat es die Kraft, unsere Seelen selig zu machen. Das Wort führt uns zur Vollendung, wenn wir es mit Sanftmut annehmen. Dreifaches Hören, den Mitmenschen zuhören, auf unsere eigenen Motive achten und auf Gott hören. Es kommt dann ein viertes dazu, das habe ich mir das nächste Mal aufgehoben. Tut auch, was ihr hört. Aber das nur als Vorgriff. Dreifaches Hören, den Menschen zuhören, in uns hineinhören, was ist wirklich in uns drinnen und auf Gott hören. Und seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Amen.